Der angegebene Predigttext für heute steht im Johannes 1, die Verse 19 bis 28. Die Ludwigsluster, wo ich letzte Woche war, die haben die Predigt auch schon gekriegt. Von dort noch schöne Grüße. War der offizielle Austauschdienst ein bisschen verspätet? Ja. Ich lese den Predigttext. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten, von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann, bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann, dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben? Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren von den Pharisäern abgesandt, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Johannes ist eine Persönlichkeit, die uns recht gut bekannt ist. Wir haben erst kürzlich eine Predigt über seine Geburt gehört, wie seine hochbetagten Eltern auf wundersame Weise Eltern wurden. Sein Vater Zacharias, ein Priester, hatte im Tempeldienst oder beim Tempeldienst eine Engelerscheinung und es wurde ihm ein Sohn angekündigt. Auch wurde bestimmt, dass er Johannes heißen soll. Der Name Johannes hat eine ganz spezielle Bedeutung. Gott ist gnädig. Also ist schon der Name mit der späteren Aufgabe verbunden, die Johannes auszuführen hat. Weil in Jesus die Gnade Gottes in Personen erschienen ist. Zacharias hat Zweifel an der Aussage des Engels und ich finde berechtigte Zweifel, wenn man so rein menschlich daran geht. Sie waren beide im fortgeschrittenen Alter, seine Frau war zeitlebens unfruchtbar. Also ja, er hat Zweifel. Als Zeichen der Wahrhaftigkeit lässt ihn der Engel bis zur Namensgebung des Kindes verstummen. Johannes und Jesus sind miteinander verwandt über die Mütter. Johannes wird 6 Monate früher geboren. Der Bericht darüber ist auch sehr spannend zu lesen, steht in Lukas 1. Die Kindheit von Jesus und Johannes liegt weitestgehend im Dunkeln. Nur bei Jesus kennen wir den Bericht über den Tempelbesuch als 12-Jährigen. Über die Kindheit von Johannes wissen wir gar nichts. Wir kennen die Prophezeiung des Engels und da wird einiges ein bisschen erläutert. Das steht in Lukas 1, Verse 15 bis 17. Er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und er wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren und er wird vor ihm hergehen, im Geist und in der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Da er aus dem Priestergeschlecht stammt, gehe ich davon aus, dass er auch so eine Ausbildung erhalten hat. Das ist wahrscheinlich. Es war also ein priesterlicher Dienst, dazu erfüllt mit Heiligen Geist, den Johannes dort ausgeführt hat, vor Jesus herzugehen und die Menschen auf ihn vorzubereiten. Und dann wissen wir, dass er zumindest als Erwachsener wie ein Eremit in der Wüste gelebt hat. Das steht in Matthäus 3, Vers 4. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lenden und seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Sein beschriebener Lebensstil lässt darauf schließen, dass er mit den weltlichen Dingen nicht allzu viel zu tun hatte. Das, was die allermeisten Menschen als Lebensinhalt hatten und auch heute immer noch haben, das ging an ihm vorüber. Und da er, wie wir durch die Engelprophezeiung wissen, von Geburt an mit dem Heiligen Geist erfüllt war, wird er auch mit den Dingen der Welt nicht ganz so schrecklich viel anzufangen gewusst haben. Also wenn ich mir das vorstelle, wenn jemand von Kindheit an mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der mag ganz viele Dinge nicht tun, nicht sagen, was die Menschen dieser Welt beschäftigt, die ohne den Heiligen Geist sind oder nicht ständig damit erfüllt sind. Wahrscheinlich hat er deswegen in der Wüste gelebt. Und dort bekommt er dann sein Startsignal, in dem das Wort Gottes an ihn erging. Als Jesus mit circa 30 Jahren seinen göttlichen Dienst beginnt, fing auch Johannes oder ein bisschen früher mit seinem Dienst an. Es ist davon auszugehen, dass der Heilige Geist auch der Koordinator dieser zeitlichen Abläufe war. Und in Israel zur damaligen Zeit galt ein Mann erst mit 30 als geschäftstüchtig. Vorher hätten die gar nicht auf ihn gehört. Und was ist nun ganz genau die Botschaft, die er zu bringen hat? Da lese ich uns mal ein paar Verse aus Lukas 3. Als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kindern erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Dann fragten ihn die Soldaten und sprachen: Was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemanden Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er nicht vielleicht doch der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Worfschaufel, und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Mir ist hier als erstes Stichwort eingefallen: ehrliche und praktische Buße. Es sind ganz praktische Dinge, die hier angesprochen werden. Wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keins hat. Das kann man übertragen. Alles, was dem Einzug Jesu ins Herz des Menschen im Wege steht, soll ausgeräumt werden. Das kann unterschiedlich sein. Wir wissen, dass allein der Glaube an das stellvertretende Opfer Jesus rettet. Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Und dennoch gibt es keinen ehrlichen Glauben ohne Werke. Jakobus 2. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen: Geht hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötigt hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Es könnte aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du tust recht daran, die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass Glaube ohne Werke nutzlos ist? Geschwister, das sind zwei Seiten derselben Medaille. Beides ist nebeneinander wahr. Und wenn man darüber nachdenkt, kommt man auch nicht daran vorbei. Das Schöne ist aber, zu den guten Werken muss man sich gar nicht zwingen. Wenn man wirklich Jesus glaubt, dann folgen die Werke automatisch. Und ein Glaube, der sich gar nicht äußert, ist wahrscheinlich gar nicht vorhanden. Zurück zum Predigttext. Die Obrigkeit schickt Boten und lässt Johannes fragen, wer er denn sei und was er da treibe. Da ist mir aufgefallen, dass der Heilige Geist anscheinend mit denen nicht geredet hat. Die wussten nicht, was los ist. Sie hätten eigentlich von Berufswegen die große Ahnung haben müssen, hatten sie aber nicht. Sie schicken Boten und fragen. Johannes selber weiß sehr wohl um seinen Dienst. Er ist der Vorläufer, der Herold. Der gesamte Fokus liegt auf dem Erscheinen Jesu. Er ist nur der Ankündiger. Eine Zeit lang läuft der Dienst der beiden, Johannes und Jesus, zeitlich parallel. Johannes 3, ihr selber seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams, denn diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Hier wird ganz klar deutlich, dass es Johannes nicht darum ging, möglichst populär zu sein und viele Anhänger zu haben. Das war nicht sein Ziel. Aufgefallen ist mir auch, dass Johannes kein einziges Wunder tut. Ist der Heilige Geist in ihm zu schwach? Von Kindheit an erfüllt. Ich denke, es ist für die Erfüllung seiner Aufgabe nicht nötig gewesen und es hätte einen falschen Personenkult gefördert. Und dann, wenn man das Leben des Johannes so betrachtet, habe ich mich gefragt, hat der nur eigentlich ein schönes, erfülltes Leben gehabt? Ein Leben so voller glückseliger Gotteserlebnisse? Weil er dem König Herodes seinen Ehebruch mit der Frau seines Bruders vorhält, lässt dieser ihn ins Gefängnis werfen. Aus einer intriganten Laune heraus wird er dann geköpft. Hätte Gott das nicht verhindern können? Wir wissen doch, dass Gott auch Menschen aus dem Gefängnis befreit hat. Hat funktioniert. Wir hätten ihm gerne einen anderen Ausgang gewünscht, ein schönes Leben als Belohnung für die erfüllte Aufgabe. So ein treuer, mit Heiligem Geist erfüllter Diener Gottes und dann so ein Ende? Oder es ist nicht doch erst der Anfang? Manchmal denke ich, dass ich selber und wahrscheinlich viele andere auch zu menschlich und nicht vom Ziel her denken. Der Sinn seines Lebens bestand nicht darin, dass es ihm in diesem Leben möglichst gut ging. Er hatte ein ganz klar definiertes Aufgabenfeld. Und als seine Aufgabe erfüllt war, wurde er in die Ewigkeit abberufen. Die letztendliche Erfüllung seines Lebens liegt gar nicht in dieser Welt. Warum sage ich solche Sachen? Ich denke, man kann auch heute einmal darüber nachdenken, ob man als Christ automatisch ein tolles Leben hat. Wir brauchen nur einmal ein Heft von Open Doors in die Hand nehmen und wir wissen, dass es nicht so ist. Ist Jesus für mich ein Erfüllungsgehilfe zu einem tollen Leben? Also rein menschlich gesehen meine ich, wenn wir heute gefragt werden würden, wer bist du und was ist deine Aufgabe? Was würden wir dann sagen? Ich denke, man kann die Aufgaben von Christen ganz grob in zwei Bereiche einteilen. Da ist erstmal die ganz individuelle Aufgabe für den Einzelnen, So hier in der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben. In der Küche, das Grundstück, Predigtdienst, Kinderarbeit, Gebet, Bibelstunde, Frühstückstreffen, Finanzen. Also es gibt mannigfaltige Aufgaben. Aber dann gibt es auch noch Aufgaben, die für uns alle gelten. Egal, welche speziellen Aufgaben man hat. Ich will mal ein paar Textstellen nennen, die das belegen. 2. Korinther 5: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist eine ganz klare Aufgabe für jeden Christen. Wir sollen in dieser Welt die Menschen bitten, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Oder zu der Frage, wer wir sind. Epheser 2, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Es gibt bestimmt noch mehr Bibelstellen, wer wir sind. Aber was Gott aus uns gemacht hat. Wir stecken noch in demselben Körper, in demselben Leben, aber es passiert etwas ganz Grundsätzliches. Es verändert sich dramatisch. Ich habe mal so ein paar Jahre zurückgedacht, was für ein Leben ich geführt habe, bevor ich Christ war. Ne, wir sind ja alles Ossis hier oder fast alles Ossis. Wir haben in der Schule gelernt, Evolution, wir stammen vom Affen ab, das haben wir alle gelernt. Und eigentlich befreit das den Menschen von jeglicher Sinnhaftigkeit. Dann ist es egal, wenn er nur ein Tier ohne Seele ist und wenn er weg ist, dann ist er einfach weg, dann ist es auch egal, ob ich da bin. Aber wenn man dann begriffen hat, dass ich ein Geschöpf gemacht von Gott bin aus Liebe, dass meine Wohnung im Himmel bereits fertig ist, dass er mir meine vergangene und zukünftige Schuld bereits vergeben hat, das stellt mich auf ein ganz anderes Fundament. Ich bin völlig verändert. Wir gucken in eine glänzende Zukunft. Und ich möchte euch eigentlich mit einer Frage entlassen, über die ihr nachdenken dürft. Sollte, könnt. Wenn euch jemand fragt, wer bist du? Wer bist du? Wer wirst du sein? Wo wirst du sein? Amen.